auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
In der heutigen Folge unseres monatlichen Interviewformats 3,5 Fragen an sprechen wir mit der Berliner Literaturwissenschaftlerin Ethel Matala de Mazza. In ihrem 2018 erschienenen Buch »Der populäre Pakt – Verhandlungen der Moderne zwischen Operette und Feuilleton« untersucht Matala de Mazza die Rolle der beiden populären Kleinformen für die Transformation der Öffentlichkeit, wie sie sich auf prägnante Weise auch am Berlin der 1920er Jahre beobachten lässt. Was aus Sicht der Hochkultur als marginal erscheinen mag, zeigt sich nun als Motor der gesellschaftlichen wie ästhetischen Entwicklung. Die 1920er waren eine Zeit des Feuilletons, auch in Berlin. Namen wie Walter Benjamin, Josef Roth oder Siegfried Krakauer, aber auch Alfred Kerr, Kurt Tucholsky oder Alfred Polgar haben auf unterschiedliche Weise zu seiner Profilierung beigetragen. Wie kam es zu diesem Hybrid zwischen Literatur und Journalismus? Und warum diese Hochzeit im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts?
Also auf Berlin bezogen muss man sagen, dass Berlin in den 20er Jahren im deutschen Sprachraum zumindest die Medienmetropole schlechthin gewesen ist. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber die Zeitung war damals das schnellste Medium der Zeit und die gab es gerade, Zeitungen gab es gerade in Berlin zuhauf, allein 147 Tageszeitungen, die nur hier in Berlin erschienen sind, davon 93, sechsmal pro Woche. Und das erklärt vielleicht auch ein wenig den Erfolg des Feuilletons auf einer ganz quantitativen Ebene. Das Feuilleton war ein Massenphänomen, wobei man mit dem Begriff Feuilleton nicht nur die Rubrik assoziieren sollte. Wenn wir heute von Feuilleton sprechen, meinen wir meistens die Sparte, meinen auch bestimmte Typen von Texten, die darin zu finden sind. Also man unterscheidet eigentlich zwischen dem Rezensionsfeuilleton, also Buchbesprechungen, Konzertbesprechungen auf der einen Seite und dem Debattenfeuilleton auf der anderen Seite. Das sind allerdings relativ junge Entwicklungen. Für die 20er Jahre eigentlich viel typischer ist eine Textform, die gleichnamig wurde mit der Sparte, und zwar deshalb, weil sie die Randständigkeit, die das Feuilleton auf der Zeitungsseite hatte, nutzte, um das Kleine, das Kurze zu einer ganz eigenen Reflexionsform auszubilden. Und wenn ich von Randständigkeit spreche, dann weil das Feuilleton auch in Deutschland lange Zeit festgehalten hat an einer Seiteneinteilung, die eigentlich zurückgeht auf eine Medieninnovation in Frankreich der Französischen Revolution, nämlich auf die Verlängerung des Zeitungsseitenformats um ein Drittel und damit verbunden die Einführung eines Querbalkens auf der Seite, die die Seite auch nicht symmetrisch teilte, sondern so, dass ein Drittel unten, also das Drittel, um das die Seite länger wurde, ein Drittel jetzt plötzlich frei wurde für Nachrichten anderer Art. Und das war für Frankreich deshalb erheblich, weil gerade die Pariser Zeitungen diese Seitenverlängerung für ihre Stadtausgaben nutzten und dort diese Rubrik zunächst mal für merkantile Zwecke öffneten, für Annoncen aller Art, auch für kleine Witze, aber dann sehr schnell da einen bestimmten Typus von Großstadtjournalismus heimisch werden ließen. Ein Großstadtjournalismus, der dann auch auf eine Erweiterung des Kulturbegriffs zielte, insofern, als es jetzt nicht mehr nur um Besprechungen tatsächlich von hoher Literatur ging oder von neuen Theaterinszenierungen, neuen Theaterstücken, sondern Kultur jetzt auch begriffen wurde als eine Stadtkultur, als eine urbane Kultur, die sich dadurch auszeichnet, dass sich hier die Moderne in Modephänomene niederschlägt. Das heißt, hier war jetzt plötzlich Platz für kleine Texte, die Alltagsbeobachtungen aufspießten, sich so am Flüchtigen festmachen, auch Veränderungen der Warenwelt aufnahmen, Modetrends auch tatsächlich in dem Sinn, dass Kleidungsstile kommentiert wurden, Essgewohnheiten Musikmoden. All das wurde aufgenommen und jetzt zum Gegenstand von witzigen Reflexionen gemacht. Reflexionen, die auch im Gegensatz zu all dem, was sonst in der Zeitung stand, sehr stark davon lebten, dass sich hier die Subjektivität des Schreibenden stark zur Geltung brachte. Und das erklärt auch die Nähe zur Literatur, denn die Eigentümlichkeit der Beobachtung schlug sich eben nieder in so einer ganz eigenen Handschrift, einem eigenen Stil. Wenn ich jetzt zurückkehre nach Berlin, ins Berlin der 20er Jahre, dann muss man sagen, in den 20er Jahren war Berlin nicht zuletzt auch durch Eingemeindung von umliegenden Ortschaften, die ursprünglich selbstständig waren, zur drittgrößten Stadt der Welt geworden. Und diese neuen Massen, die jetzt zur Stadt gehört, die manifestierten sich auch anders im Stadtbild. Und damit war für das Feuilleton eigentlich eine Ausweitung, kann man sagen, der Beobachtungszone gegeben, und zwar speziell im Hinblick auf besondere Schauplätze, wo diese Massen nicht nur selber etwas sehen konnten, sondern auch als Masse ansichtig wurden. Also man kann hier denken an die großen Sportstadien, beispielsweise Sechstagerennen, riesengroße Töpfe, in denen Zehntausende sich versammelten, nur um diesem Dauersport des Rundfahrens in der Arena zuzuschauen. Das Gleiche gilt aber auch für Revue-Theater mit Tausenden von Plätzen. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. In Berlin hat der Friedrichstadtpalast solche Kapazitäten. Die anderen Theater sind wesentlich kleiner. Oder auch Vergnügungsparks. Und das sind gleichzeitig wichtige Themen für die Feuilletons gewesen. Also das heißt Orte, wo diese Zeitbeobachtung auch sehr gut ansetzen konnte, um sowas wie eine fortlaufende Reflexion dessen, was Modernität ausmacht, zu betreiben. Und die Namen von Krakauer, von Roth stehen hier für eine Reflexion auf einem besonders hohen Niveau ein, insofern als nämlich die Kleinigkeiten, die da in den Blick fielen, tatsächlich auch diagnostisch genutzt worden sind im Hinblick auf die Frage, inwiefern zeichnet sich hier etwas ab, entweder ein Verfall oder aber die Ankunft von etwas Neuem, das wir bisher nur in Vorzeichen greifen können.
Trotz der großen Popularität, trotz des großen Erfolges des Feuilletons, wird der Begriff des Feuilletonismus meist abwertend gebraucht. Im Grunde unterstellt er, dass hier fehlende inhaltliche Tiefe durch gefällige Schreibweise kaschiert werde. Sie haben in Ihrem Buch Der populäre Pakt, Verhandlungen der Moderne zwischen Operette und Feuilleton, das sozusagen Schmuddelkind zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und ihm die Rolle eines Motors der Moderne zugeschrieben. Inwiefern wirft das ein neues Licht auf die ästhetischen Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Schmuddelkind ist tatsächlich schon ein Begriff, ein abwertender Begriff, der voraussetzt, dass man sich die Wertungsmaßstäbe zu eigen macht. Denn im Prinzip muss man sagen, das Misstrauen, das dem Feuilleton entgegenschlug und das sich dann auch in solchen hämischen Abqualifizierungen äußerte, ist letztlich ein Epiphänomen des ungeheuren publizistischen Erfolgs. Das heißt, bei der Leserschaft war das Feuilleton ungeheuer beliebt. Kritisch beäugt wurde es vor allen Dingen von denjenigen, die auf literarische Standards hielten und davon ausgingen, dass etwas, das für den Tag geschrieben ist und mit dem Tag vergeht, nichts Haltbares sein könne, die auch beargwöhnten, dass dieses Verweilen bei Kleinigkeiten, bei Nichtigkeiten, die dann durch den Stil zu Wichtigkeiten aufgebläht würden, dass das letztlich ein großer Etikettenschwindel sei. Jemand, der mit besonders ätzenden Ton diese Kritik vorgetragen hat, ist Karl Kraus gewesen, ein Feuilletonschreiben, ein berühmter Satz von ihm ist wie auf einer Glatze Locken drehen. Und das hat gesessen. Das haben sich übrigens auch viele Feuilletonschreiber zu eigen gemacht, die sich dann eben nicht mit der Masse ihrer Kollegen gemein machen wollten, sondern Wert darauf legten, dass sie qualitätvolleres produzierten. Mir ging es jetzt in meinem Buch allerdings weniger darum, eine solche Wertedebatte zu führen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Also das heißt so etwas wie Meister des Feuilletons zu küren und sie gegen diesen Verdacht in Schutz zu nehmen, sondern eher etwas ernst zu nehmen, das schon für Heine und Börne zur Zeit des Vormärz wichtig gewesen ist. Das sind zwei Autoren, die man mit dem Feuilleton auch stilistisch besonders in Verbindung gebracht hat. Und bei denen war es wichtig, mit dem Feuilleton eine bestimmte Form der Prosa-Schriftstellerei zu profilieren, die sie als Zeitschriftstellerei bezeichneten. Börner hat diese wunderbare Formulierung gebracht, dass man eben als ein solcher Zeitschriftsteller nicht nur Geschichtsschreiber, sondern regelrecht Geschichtstreiber sein soll. Und das heißt auch auf der Höhe der eigenen Zeit schreiben, also ein spezifisches Sensorium für Aktualität ausbilden soll. Und das war etwas, was mich interessiert hat, nämlich inwiefern das Feuilleton gerade als kleine Form teilhaben kann an einer Moderne, die ästhetisch und politisch zugleich sich auszeichnet durch Massenbewegungen, die sich bemerkbar machen. Und zwar eben bemerkbar machen auf der einen Seite durch Forderungen nach demokratischer Teilhabe, die sich aber auch bemerkbar machen dadurch, dass sich bestimmte Trends durchsetzen. Also ich könnte das Feuilleton, und das gilt analog auch ein wenig für die Operette, beschreiben als eine Art Taktgeber und Trendsetter der Moderne, insofern als hier wirklich auch ganz emphatisch Moden aufgenommen wurden, aber auch Moden lanciert worden. Das bezog sich übrigens nicht nur auf die Kleidungsmode, sondern eben auch auf die Musikmode für die Operette. Ganz, ganz wichtig war zum Beispiel, dass hier die Hits der Zeit produziert worden sind. Das war in einer Zeit, bevor es Rockbands gab. Es war in einer Zeit vor dem Radio. Das heißt, die Bühne war im Prinzip der Ort der Uraufführung von Songs, die dann aber die Runde machten über die Tanzbars, über dann auch später Schallplatten und die in aller Munde sein sollten. Also das heißt, auch überall nachgesungen, mitgesungen werden konnten und sich über die Stimme desjenigen, der diesen Hit platzierte, in die Allgemeinheit diffundierten. Und durch diese Teilhabe, glaube ich, lässt sich gut deutlich machen, inwiefern das Feuilleton als eine Beobachtungsinstanz, aber dann auch eine Instanz, die ihrerseits Themen setzt, die von der Bühne wieder aufgenommen werden, wie es hier sowas gibt, wie tatsächlich ein Schreiben und ein Auftreten, ein Tanzen, wenn man so will, am Puls der eigenen Zeit.
Sie sprechen vom Feuilleton und von der Operette als mindere Formen, als Formen also, denen die Wertschätzung fehlt. Wenn solche mindere Formen zugleich eine solche Popularität entfalten, wie das in den 1920ern für beide Genres der Fall war, was sagt uns das auch über die Gesellschaft jener Jahre?
Also es sind mindere Formen in dem zweifachen Sinn, dass sie wenig Wertschätzung seitens einer Kulturkritik erfahren, die, wenn man so will, bildungsbürgerliche Maßstäbe normativ ansetzt. Es sind aber auch mindere Formen und das wäre mir fast noch wichtiger insofern, als sie mit dem Kleinen in einer spezifischen Weise umgehen. Beim Feuilleton ist diese Kleinheit schon durch den beschränkten Platz gegeben, der den Feuilletons auf der Seite auch zugewiesen ist. Also de facto sind Feuilletonartikel gar nicht kürzer als andere Zeitungsartikel, aber sie nehmen auf die Kleinheit der eigenen Gegenstände reflexiv Bezug, indem sie mit dem knappen Raum, auf dem sie geschrieben sind, in einer witzigen Weise umgehen. Bei der Operette ist das Kleine eigentlich schon im Diminutiv des Namens enthalten. Und die Operette kokettiert auch damit, dass sie eigentlich Protagonisten ins Zentrum stellt, die eigentlich ja aus der Masse des Publikums kommen und sagenhafte Aufstiege erleben. Also man könnte sagen, die Operette lebt eigentlich von Plots, die entweder durch Maskeraden aus Aschenputteln strahlende Prinzessinnen machen oder aber tatsächlich gewitzten Nebenfiguren, Dienerchargen, Angestellten, ja, wirklich kleinen Leuten große Stars machen. Und das ist, glaube ich, erklärt auch ein wenig, warum das Genres sind, die in Massendemokratien auf eine große Resonanz stoßen und auch von Theatern stark frequentiert werden, die eben ihre Hallen füllen möchten, die auch Kasse machen müssen mit einem großen Publikum. Und es kommt aber, glaube ich, in den 20er Jahren noch etwas anderes hinzu. Sowohl die Operette als auch das Feuilleton sind nämlich Genres mit einer eigenen Migrationsgeschichte. In dem Fall eine Migrationsgeschichte, die nach Frankreich führt und auch ein bisschen erklärt, warum sich gerade von Seiten nationalkonservativer Kreise auch immer ein bestimmtes Ressentiment gegen den französischen Geist gekehrt hat, den die Genres mit sich tragen. Sie sind aber dann auch, und das hat so ein bisschen zu tun mit dem Modernitätsbegehren, sie sind ihrerseits eigentlich Motoren für eine Internationalisierung. Und das scheint mir gerade für die 20er Jahre entscheidend zu sein, Berlin auf dem Weg Weltstadt zu werden, ein Begehren, das die Stadt schon länger vor sich herträgt, das aber jetzt eingelöst wird dadurch, dass tatsächlich auch alle Welt nach Berlin nicht nur schaut, sondern auch kommt und auch kulturell präsent ist, dass es jetzt einen bestimmten Typus von Shows gibt mit internationalen Stars, die Jazzmusik, Tänze, die über die Operette popularisiert werden, ob das Shimmy ist, ob das Tango ist, ob das Foxtrot ist. Also das heißt, das sind so richtige, wie soll man sagen, Globalisierungsmotoren, die auch kulturell hier Weltläufigkeit einüben. Und das wäre mir eigentlich das Wichtigste, dass sie als mindere Genres nicht unbedingt dazu getan sind, sowas wie einen nationalkulturellen Kanon von Kunstwerken zu tragen, aber sich dadurch Flexibilitäten auch offen halten und lasziv nutzen, die dann zum Teil ihrer Popularität werden.
Wir stehen gerade am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, am Beginn der neuen 20er. Welche Rolle spielen die minderen Formen heute? Haben Feuilleton und Operette eine Zukunft oder sind all ihre vermeintlichen Renaissancen in Wirklichkeit Nachrufe?
Die Frage muss ich für die Operette, glaube ich, anders beantworten als für das Feuilleton. Denn für die Operette war aufgrund der Tatsache, dass sehr viele Komponisten, aber auch sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler Juden waren, mit dem politischen Sieg des Nationalsozialismus und den Berufsverboten, die erteilt worden sind, auch schließlich mit dem Anschluss 1938 Österreichs an Deutschland, eine wirkliche Zäsur gesetzt. Es konnten nicht alle Leute emigrieren. Sehr, sehr viele sind in den Konzentrationslagern umgekommen. Und diejenigen, die emigrieren konnten, haben dann viel stärker, wenn sie überhaupt weiterhin Erfolg hatten, mit die Konjunktur des Musicals bedient. Das heißt, das, was dann als Operette lange Zeit überlebte, waren letztlich nostalgische Reminiszenzen an einem bestimmten sentimentalen Wiener Typus, auch in Filmen natürlich der 50er Jahre breit aufgearbeitet. Das heißt, dieses Genre war auch in der Phase seines Überlebens in der Nachkriegszeit lange Zeit ein angestaubtes Genre. Man könnte sogar etwas despektierlich sagen, eine Art Abklingbecken dann für Opernsängerinnen und Sänger, die ihren Zenit überschritten hatten und durch Plattenerfolge mit Operetten-Evergreens versuchten, ihre Karrieren zu verlängern. Das hat sich jetzt inzwischen geändert, aber ich würde doch sagen, das, was das Genre jetzt heute auf Bühnen wieder witzig macht, das sind eigentlich gar nicht so sehr Aktualisierungspotenziale, die rausgeholt werden, sondern das ist ein lastives Spiel mit der Maske, also das heißt die Möglichkeit, dieses extreme Kostümtheater auch als ein Theater, eine Art postdramatisches Theater, das nie darauf angewiesen war, dass diese Illusionen lebensecht wirken, das sehr stark zu besetzen und als Gaudium auszuspielen. Die Feuilleton-Geschichte ist, glaube ich, eine andere. Und wenn man das nicht in einem Satz beantworten kann, dann hat das damit zu tun, dass auf der einen Seite die Zeitungen selbst um ihr Überleben kämpfen und Feuilleton-Redaktionen, die sind, in denen am meisten gespart wird. Umgekehrt müsste man sagen, dass diese kleine Form des Feuilleton-Schreibens nie weg war. Sie ist in Kolumnen ausgewandert. Sie ist nicht mehr synonym, würde ich sagen, mit der Sparte, aber sie lebt natürlich in Kolumnen weiter. Der Stil des Feuilletons ist expandiert in alle möglichen Sparten. Also das findet sich in der Wirtschaftsberichterstattung genauso wie auf politischen Meinungsseiten. Und es gibt natürlich eine ganz eigene bunte Blüte von Lifestyle-Magazinen, die, wenn man so will, nur aus Feuilletons bestehen. Ja, abgesehen davon, dass das Feuilleton natürlich in Blogs im Netz weiterlebt. Also das heißt, da müsste man wahrscheinlich sagen, gibt es eine Form, die etwas Unverwüstliches hat, und zwar gerade auch aufgrund ihres Potenzials eben Gegenwart in dieser klugen Weise der Kopplung an eine gewitzte Beobachtung zu begleiten. Ja. Und andererseits aber vielleicht eine stärkere Ablösung von der Sparte selber, bei der man nur hoffen kann, dass sie überleben wird.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.